Ich lese aus der Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 10 und dann auch nochmal 17 bis 19. Es geht um die Bekehrung des Saulus. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit der Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach: Hananias! Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich.
Danke, Michele. Wer kennt diesen Film oder weiß, ja, da meldet sich jemand? Melden sich ihr auch? Super, ist ein alter Film, ne? Der Film Die Truman Show, für die, die ihn nicht kennen, in dem Film geht es um Truman Burbank, der lebt in einer perfekten Welt. Immer perfektes Wetter, also das Wetter ist immer so wie die letzten 2 Tage hier in Hamburg. Perfekte Nachbarn, perfekter Job, es ist alles in Ordnung, es ist alles perfekt. Nur das Problem ist, es ist alles inszeniert. Also Truman lebt, ohne es zu wissen, in einer riesigen, wirklich riesigen Fernsehkulisse. Und alle Menschen um ihn herum sind alles Schauspieler. Also selbst seine Ehefrau ist eine Schauspielerin, seine Freunde sind Schauspieler, sogar dem Job, dem er nachgeht, das ist einfach eine sorgfältig konstruierte Illusion sozusagen. Und das Verrückte ist, Truman ahnt nichts. Er ahnt überhaupt nichts. Es ist ihm auch egal, er ist zufrieden und er ist überzeugt davon, auf dem richtigen Weg zu sein. Bis eines Tages von dieser Kuppel, in der er lebt, ein riesiger Scheinwerfer vom Himmel fällt. Einfach so bam auf die Straße. Und das ist so der Moment, wo Truman dann beginnt, seine Welt zu hinterfragen. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, musste ich natürlich an diesen Film denken. Denn Paulus passiert genau das. Ein großes Licht kommt vom Himmel. Nur, dass es bei ihm kein Scheinwerfer ist, der hinunterfällt, sondern es ist die Heiligkeit Gottes. Die Heiligkeit Gottes, ihr habt es gehört, strahlt vom Himmel auf ihn herab. Und dann kommt diese Stimme von dem Heiligen, von Jesus Christus, die ihn anspricht. In den letzten Wochen haben wir so eine Reise durch die Heiligkeit Gottes gemacht. Wir standen mit Mose am brennenden Dornbusch, wir waren mit Jesaja im Tempel, wir waren mit Petrus auf dem Boot. Und jedes Mal haben wir dasselbe entdeckt, dass Gottes Heiligkeit nicht irgendwas Abstraktes ist, nicht irgendwas Fernes, nichts für ganz besondere Menschen oder ganz besondere Orte, sondern dass Gottes Heiligkeit in das Leben von ganz normalen Menschen reinkommen kann. In das Leben von Menschen, die sich gerade irgendwo befinden in ihrem Alltag. Gottes Heiligkeit ist einfach diese überwältigende Nähe eines Gottes, der es mit dir zu tun haben will, der auf dich zukommt, der manchmal reinkommt in unsere Routinen, manchmal bricht er hinein in unser Chaos und es ist jedes Mal so, er kommt ungefragt, er kommt unangekündigt, aber er kommt auch unwiderstehlich. Und heute begegnen wir jemandem, nicht Truman Burbank, sondern Paulus, bei dem es eigentlich gar kein Chaos gab, jedenfalls nicht aus seiner Sicht. Paulus war nicht gleichgültig gegenüber Gott, er war nicht müde, er war nicht suchend, er war überzeugt davon, das Richtige zu tun, er war überzeugt davon, auf dem richtigen Weg zu sein. Genau diesen Menschen wirft Gottes Heiligkeit zu Boden und richtet ihn ganz neu wieder auf. Jemand hat mal gesagt, die schlimmste Form des Verlorenseins ist nicht, wenn man weiß, dass man sich verirrt hat. Die schlimmste Form des Verlorenseins ist, wenn man sich verlaufen, verirrt hat, aber der Meinung ist, man sei auf dem richtigen Weg. Ich habe euch heute mal drei Dinge mitgebracht für meine heutige Predigt, so drei Dinge aus dieser Geschichte von Saulus zu Paulus, drei Dinge, wo wir wieder etwas lernen werden über Gottes Heiligkeit, das, wonach wir uns alle sehen. Und mein erster Punkt lautet, Heiligkeit, die fragt. Vielleicht auch Heiligkeit, die fragt, warum? Heiligkeit, die hinterfragt. Im Kindergottesdienst unten geht es heute um Gideon, nicht um Saulus, aber diese Geschichte kennen wir alle, die von Saulus zu Paulus und mit Saulus beginnt es auch in diesem Text. Wir lesen da ganz am Anfang, Saulus schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn, also gegen die Christen, gegen die ersten Christen. Er schnaubte und dieses Wort, was da im Griechischen steht, das wird normalerweise so für ein wildes Tier benutzt. So, boah, Nasenlöcher breit, Kopf runter, bereit zum Stoß, zum Angriff. Und da sehen wir schon etwas über Paulus, dass Paulus oder Saulus, er ist ja hier am Anfang der Geschichte, ist ja noch Saulus, dass das einer war, der verfolgte nicht mal eben so halbherzig Christen, sondern der meinte das ernst, der meinte das todernst. Das Interessante bei ihm ist, er tat das nicht trotz seines Glaubens, sondern er tat es wegen seines Glaubens, an Gott. Er schreibt später selbst in Philipper 3, nach dem Gesetz war ich ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im Gesetz war ich untadelig. Also er sagt nicht, ich war irgendwie okay, ich war bemüht, sondern untadelig. Ich war überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft. Und gerade dieses Überzeugtheit hat ihn total blind gemacht für den, um den es eigentlich geht. Um Jesus Christus. Er war blind für das Licht von Jesus, das ihn sehend machen konnte. Und wir denken ja oftmals, ja, Heiligkeit ist für Menschen, die irgendwie nach Gott suchen, Menschen, die sich ausstrecken nach ihm, die offen sind für Gott, die irgendwie ringen darum, Gottes Heiligkeit zu finden. Aber Saulus suchte nicht nach Gott. Er war überzeugt davon, Gott längst gefunden zu haben. Saulus war nicht offen, er war fest. Er war nicht hungrig, er war satt vor religiöser Überzeugtheit oder Gewissheit. Und genau da, in seiner Selbstsicherheit, begegnet ihm Gott. Und wir merken wieder das, was wir auch in den letzten Predigten gemerkt haben. Gottes Heiligkeit wartet nicht darauf, bis wir irgendwie bereit sind oder bis wir offen sind. Gottes Heiligkeit wartet nicht darauf, bis der richtige Moment da ist in unserem Leben, sondern er kommt einfach so. Und auch dann, wenn wir uns gerade in die völlig falsche Richtung befinden. Ich meine, ihr kennt das vielleicht auch, oftmals im Leben wissen wir ja gar nicht so genau, was ist hier die richtige Richtung. Aber Gott wirkt und er führt. Und mich persönlich beruhigt diese Erkenntnis ungemein. Denn das zeigt mir, dass halt eben nicht alles von mir abhängt, sondern von Gott. Gott ist der Rettende. Ich rette mich nicht selbst, weil ich so ein guter Mensch bin. Gott ist der Richtungsweisende. Egal wie viele Gedanken ich mir mache, manchmal weiß ich nicht, welche Entscheidung richtig ist. Gott ist derjenige, der eingreift. Das habe ich immer wieder erlebt. Und Gott ist der Barmherzige. Und dass Gott der Barmherzige ist, das sehen wir genau darin, wie Jesus Paulus begegnet. Jesus sagt nicht, Saulus, du Heuchler, oder endlich habe ich dich. Nein, Jesus stellt eine Frage. Er fragt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Das ist keine Anklage, das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage von Jesus. Also Jesus klagt hier nicht an, sondern Jesus will Saulus wirklich zum Nachdenken bringen. Was machst du da eigentlich? Er bringt Saulus nicht zum Schweigen, sondern er bringt ihn zum Nachdenken. Und lasst uns mal darüber nachdenken. Also nachdenken ist ein gutes Stichwort über alles, was ich jetzt bisher gesagt habe. Wisst ihr, viele von uns leben mit dieser Vorstellung, dass der Glaube davon abhängt, dass wir uns auf den Weg machen. Vor allem auf den richtigen Weg. Dass wir genug suchen, dass wir genug richtig machen müssen. Und das ist ja auch gar nicht falsch. Ich glaube, Gott zu suchen ist etwas Schönes und etwas wirklich Gutes. Das Beste, was wir machen können im Leben. Keine Frage, Gott zu suchen ist so wichtig und so gut. Aber die Geschichte von Saulus erinnert uns daran, was noch davor kommt. Nämlich, bevor wir Gott gesucht haben, hat er uns gesucht. Also Saulus war auf dem direkten Weg in die falsche Richtung. Und dann kommt Gott. Nicht, weil Saulus das verdient hätte, nicht, weil er die richtigen Schritte getan hat, sondern weil Gott ebenso ist. Und vielleicht bist du ja jemand heute Morgen, der ganz treu mit Gott unterwegs ist. Du betest, du liest in der Bibel, du versuchst, Jesus nachzufolgen, und das ist wunderschön. Und ich glaube, dann soll diese Geschichte dich einfach daran erinnern, dein Glaube fängt nicht zuerst bei dir an. Vergiss das nicht. Weil du heute hier bist, hängt nicht davon ab, weil du Gott gesucht hast als allererstes, sondern weil Gott dich gesucht hat, weil Gott dich bei sich haben wollte. Das ist der Grund, warum du überhaupt mit Gott unterwegs bist, warum du überhaupt am Glauben bist. Und ich finde, das darf dich auch ganz tief entlasten, dass Gott so ist. Und vielleicht bist du aber auch jemand, der gerade ganz ehrlich zugibt, boah, ich weiß gar nicht so genau, wo ich gerade unterwegs bin. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass du dich ein Stück weit vom Glauben entfernt hast. Vielleicht ist es auch eine Beziehung in deinem Leben oder eine Haltung oder eine Entscheidung, bei der du selbst nicht so richtig sicher bist. War das jetzt richtig? Das Gute ist, dass Gott uns immer wieder entgegenkommt, dass er nicht auf uns wartet. Und schau, wie er kommt. Er kommt nicht mit einem Zeigefinger, sondern er kommt mit einer ernst gemeinten Frage. Warum? Warum tust du das, was du tust? Warum bist du gerade auf dem Weg, auf dem du dich befindest? Ich glaube, das ist so eine Frage, die finde ich persönlich immer wieder total unangenehm, vor allem, wenn ich alles so gut eingerichtet habe und mein Leben funktioniert. Ich glaube, das ist keine Frage, die uns bloßstellen will, sondern eine Frage, mit der Gott mit uns ins Gespräch kommen will. Warum tust du, was du tust? Warum gehst du in diese Richtung? Es ist eine super lästige Frage. Warum, warum, warum? Ich habe ja kleine Kinder, mein Sohn ist jetzt 4, da kommt diese Frage immer wieder, warum ist das so? Und eine Frage nach der anderen, das geht ganz tief in die Tiefe, immer mehr warum, und irgendwas weiß ich keine Antwort mehr. Aber ich glaube, egal wie lästig das auch für uns Erwachsene ist, ich glaube, es tut gut, diese Frage von Zeit zu Zeit zu stellen. Und bei Saulus sehen wir, er bekommt diese Zeit, diese Frage zu stellen. Und gerade in dieser Zeit zeigt sich Gottes Heiligkeit, auch wenn es eine Zeit ist, die von Dunkelheit geprägt ist. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Heiligkeit in der Dunkelheit. Jetzt wird spannend. Nikhil hat das ja eben vorgelesen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Also 3 Tage völlige Dunkelheit, kein Essen, kein Trinken auch, völlige Stille. Und stellt euch das mal vor, einer der brillantesten Köpfe der damaligen Zeit sitzt blind in seinem Zimmer in Damaskus und kann nichts tun. Er hatte sich so viel vorgenommen, er kann gar nichts tun, hilflos wie ein Kind. Und das ist auch ein Punkt, wo man die Geschichte schnell missverstehen kann, dass man irgendwie denkt, ja, das ist jetzt Gottes Strafe für Saulus. Hat er doch verdient. Aber ich glaube, was hier geschieht, ist was ganz anderes. Es ist so eine Zeit der Verwandlung. Ich habe euch ein Bild mitgebracht aus der Biologie beziehungsweise aus der wunderbaren Natur, die Gott faszinierend geschaffen hat, nämlich das hier. Das ist auch so eine Verwandlung. Es gibt dieses Phänomen der Metamorphose. Schmetterlinge sind wunderschön, Raupen nicht so. Wenn eine Raupe sich in einen Schmetterling verwandelt, dann geschieht wirklich etwas Radikales. Im Kokon wird die Raupe zum Schmetterling. Und wenn man diesen Kokon jetzt im Zwischenzustand, vielleicht nicht unbedingt hier, aber da öffnen würde, dann sieht man, dass es da überhaupt gar keinen Zwischenzustand gibt. Es ist so eine formlose Masse. Man wird keinen Kopf entdecken, es ist einfach eine Masse. Es ist radikal. Die Struktur vorher muss vollständig zerbrechen, damit die neue Form entstehen kann. Es gibt keinen Zwischenzustand. Man kann nicht halb Raupe und halb Schmetterling sein. Und das geschieht in diesen 3 Tagen mit Saulus. Gott hätte ihn natürlich sofort heilen können, aber er gibt ihm diese Zeit zur Metamorphose von Saulus zu Paulus. Er lässt Saulus 3 Tage in der Dunkelheit. Warum? Dunkelheit ist ja für uns immer eher was Schlechtes. Gott tut das, weil die Dunkelheit Teil der Heilung ist. Also diese Blindheit ist keine Strafe, sondern sie ist, wie gesagt, der Kokon. Und in der Dunkelheit beginnt Gott bereits etwas Neues zu bauen, auch wenn Saulus es noch nicht sehen kann. Im Alten Testament ist sehr oft von der Dunkelheit die Rede. Im Hebräischen gibt es dieses Wort Choshek, das heißt Finsternis. Und in 1. Mose zum Beispiel liest man, dass die Finsternis über der Urflut herrscht und bevor Gott spricht, es werde Licht. In Exodus 20 wird Gott oftmals als so ein dunkles Gewölk, als so eine Dunkelheit dargestellt, in die Mose dann hineintritt, bevor Gott dann mit ihm spricht. Und der Psalmist schreibt auch, er machte Finsternis zu seinem Versteck. Also in der biblischen Tradition ist Dunkelheit nicht immer die Abwesenheit Gottes. Wir denken das. Wenn alles dunkel ist in unserem Leben, wenn es sich dunkel anfühlt, dass Gott weg ist. Aber in der Bibel lesen wir was ganz anderes. Er machte die Finsternis, die Dunkelheit zu seinem Versteck. Die Dunkelheit ist manchmal der Ort, wo Gottes Heiligkeit am dichtesten ist. Gott verbirgt sich in der Dunkelheit. Manchmal müssen wir erst blind werden für das Alte, damit wir das Neue überhaupt sehen können. Und dieses Muster zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Bei Jakob zum Beispiel, er kämpft die ganze Nacht hindurch mit Gott, durch die Nacht und kommt humpelnd heraus, bevor Gott ihm diesen neuen Namen gibt, Israel. Jona verbringt 3 Tage im Bauch des Fisches, in der völligen Dunkelheit. Manchmal lese ich meinen Kindern diese Bücher vor von Jona und der Wal, eine besonders beliebte Kindergeschichte. So schön ist die eigentlich gar nicht. Aber man kann dann immer so reingucken in diesen Wal, wie er dann sitzt neben ein paar Fischkreten. Aber nein, er konnte da nichts sehen. Es war dunkel, stockduster. Jesus selbst war 3 Tage im dunklen Grab, bevor die Auferstehung kommt. Und immer wieder 3 Tage, immer wieder Dunkelheit. Gott arbeitet im Verborgenen. Und vielleicht hast du auch manchmal so Momente der Dunkelheit in deinem Leben. Vielleicht kennst du diese Momente, wo du merkst, ey, irgendwie funktioniert gar nichts mehr so richtig. Irgendwie, du hast jahrelang funktioniert im Job oder in der Familie, im Glauben. Und dann plötzlich fühlt sich alles hohl an. Das, was sich vorher getragen hat, klingt plötzlich hohl. Die Gebete fühlen sich an, als würden sie nur bis zur Decke gehen. Die Bibel liest sich wie ein Buch über jemand anderen und der Gottesdienst so wie, geht irgendwie an dir vorbei. Aber Dinge geschehen in unserem Leben, die sich wie Dunkelheit anfühlen. Eine Kündigung im Job oder eine Diagnose beim Arzt oder ein Gespräch mit dem eigenen Kind, nachdem man plötzlich merkt, dass man das eigene Kind nicht mehr erreicht. Oder ein Moment, wo man abends im Bett liegt und denkt, ich funktioniere irgendwie noch, aber ich lebe gar nicht mehr. Das Leben geht an mir vorbei. Und wenn wir in solchen Phasen stecken in unserem Leben, ich meine, wenn wir jetzt shoppen gehen hier, Janik, du warst Samstag shoppen in Hamburg, ich hätte es nicht getan, es war sehr voll, aber wenn man die ganzen schönen Hamburger sieht, denkt man, oh, die haben doch das perfekte Leben. Von außen sieht doch alles so super aus, aber jeder hat Probleme. Jeder kennt diese Dunkelheit im eigenen Leben. Und das ist nicht schön. Aber als Christen dürfen wir wissen, wenn wir in diesen Phasen feststecken, in dieser Dunkelheit gefangen fühlen, dürfen wir wissen, hey, wir sind nicht verloren. Vielleicht ist es nur der Kokon. Vielleicht ist es dieser Kokon und Gott arbeitet gerade im Verborgenen an etwas, das wir einfach noch nicht sehen können. Vielleicht müssen wir erstmal blind werden für das Alte, damit wir das Neue sehen können. Die Dunkelheit ist nicht das Ende, sie ist oftmals der Anfang von etwas Neuem. Das ist die zweite Lektion über Gottes Heiligkeit. Sie arbeitet nicht nur im Licht, sie arbeitet auch im Dunkeln. Ganz wichtig, denkt daran, wenn ihr euch das nächste Mal in Dunkelheit befindet, wenn sich alles finster anfühlt, denkt dran, Gottes Heiligkeit ist in der Dunkelheit manchmal am dichtesten. Aber das Gute ist, Gott belässt Saulus nicht in der Dunkelheit. Ja, die Heiligkeit Gottes zerbricht ihn, aber sie richtet ihn auch ganz neu wieder auf. Und genau das sehen wir im dritten Teil der Geschichte, weil da schickt Gott jemanden. Und der dritte Teil heißt Heiligkeit, die durch Menschen kommt. Wir lesen da, es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Zu dem sprach der Herr in einem Gesicht, Hananias. Und Hananias sprach, hier bin ich, Herr. Und das ist so ein Teil der Geschichte, die man leicht übersieht, den Michele auch gar nicht vorgelesen hat, damit der Text nicht zu lang wird. Aber das Interessante ist ja, dass Gott hier nicht direkt heilt, er hätte das tun können. Nein, Gott wählt einen anderen Weg. Gott schickt einen Menschen. Und zwar einen völlig Unbekannten, einen ganz normalen Jünger von Jesus mit Namen Hananias. Also kein Apostel, hätte auch Petrus vorbeischicken können. Paulus war so wichtig, er hätte Petrus schicken können. Kein berühmter Leiter, kein theologisches Schwergewicht, sondern einfach nur ein treuen Nachfolger von Jesus. Und Gott sagt zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Ja, wie soll sich Ananias bei dem Auftrag gefühlt haben? Natürlich widerspricht er, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen angetan hat. Das ist der Mann, vor dem ich mich seit Wochen versteckt halte. Zu dem soll ich jetzt gehen? Er bringt seine Angst vor Gott, dürfen wir auch machen. Aber Gott sagt, geh nur hin, ich kenne deine Angst. Denn dieser Paulus, Saulus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und das Tolle ist, dass Hananias wirklich geht. Er geht in das Haus zu diesem gefürchteten Verfolger der Kirche. Er legt ihm die Hände auf und das Erste, was er sagt zu Saulus ist, Bruder Saul. Und das müsst ihr euch mal vor Augen führen. Das erste Wort, das dieser gefürchtete Christenverfolger von einem Christen hört, ist Bruder. Also nicht, du Feind, oder endlich hat Gott dich gestoppt, oder was hast du nur getan? Sondern das Erste, was Saulus hört, ist Bruder. Ich finde das wunderschön. Das ist Gottes Heiligkeit in Menschengestalt. Das ist die Heiligkeit, die Mose am Dornbusch begegnete und Jesaja im Tempel. Aber hier durch die Hände eines ganz normalen Menschen, so jemand wie wir, so jemand wie du, ganz normaler, na gut, ihr seid ganz besonders tolle Menschen natürlich, niemand von uns ist normal, aber ihr wisst, was ich meine. Hananias wird zum Werkzeug der Heiligkeit Gottes, nicht durch besondere Gaben, nicht durch eine großartige Predigt, sondern durch die schlichte Bereitschaft, einfach zu gehen und Bruder zu sagen. Dietrich Bonhoeffer hat in seiner Ethik geschrieben, Gott will den Menschen nicht als isoliertes Einzelwesen, sondern er will ihn in Gemeinschaft. Warum? Weil die Heiligkeit sich in Gemeinschaft ausdrückt. Gottes Heiligkeit ist nicht nur vertikal, sondern sie ist horizontal. Ich habe euch da mal etwas mitgebracht, um das zu illustrieren. Schaut mal, wir stellen uns Gottes Heiligkeit immer so vor, oder? Wenn wir sagen, ich möchte Gottes Heiligkeit erfahren, denken wir, die muss von unten auf uns hinabkommen. Aber oftmals funktioniert Gottes Heiligkeit auch so. Von mir zu dir, von dir zu mir. Gottes Heiligkeit kommt auch von Mensch zu Mensch. Nicht nur von oben auf uns hinunter, sondern auch waagerecht. Durch Hände, die sich ausstrecken, durch Worte, die gut tun. Und natürlich, Gott begegnet Saulus durch den Lichtschein vom Himmel, aber er heilt ihn durch einen anderen Menschen. Und das betrifft uns doch eigentlich alle direkt. Ich meine, dass wir zu Gottes Heiligkeit beitragen können, dass wir dazu beitragen können, dass andere Menschen Gottes Heiligkeit begegnet und Gottes Heiligkeit erfahren. Das ist doch, plötzlich sitzen wir mit im Boot. Das betrifft uns zutiefst. Und auch wenn wir an unsere eigene Geschichte denken, also denkt mal nach, wer war dein Hananias? Wer war derjenige, der dich gesehen hat, der gesagt hat, du gehörst dazu. Ich sehe dich. Du bist nicht allein. Vielleicht eine Kollegin an der Arbeit, die gesagt hat, hey, ich sehe gerade, dass es dir nicht gut geht. Möchtest du drüber reden? Oder vielleicht war es auch ein Freund, der nicht aufgehört hat, dich zum fünften Mal zum Hauskreis einzuladen und zu sagen, ey, die Christen sind cool. Komm doch mal mit. Und die Botschaft ist noch viel cooler. Vielleicht war es auch jemand in der Gemeinde, der sich an einem Gottesdienst, wo du eigentlich gar nicht kommen wolltest, plötzlich neben dich gesetzt hat, der einfach da war. Ohne Predigt, der einfach da war und der war viel wichtiger war als das ganze Programm. Viktor Frankl, diejenigen, die ihn nicht kennen, Viktor Frankl war ein Psychiater und ein KZ-Überlebender. Und er war im KZ, im Konzentrationslager unter den Nazis. Und er erzählt von einer Szene im Konzentrationslager. Die Gefangenen marschierten gerade zur Zwangsarbeit und Viktor Frankl erzählt, er war am Ende seiner Kräfte. Also noch viel mehr, als Shigi das heute erzählt hat. Er war am Ende seiner Kräfte, es war furchtbar, er konnte nicht mehr. Und ein Mitgefangener, einer, den er kaum kannte, steckte ihm ein Stück Brot zu und sagte, halte durch. Und Frankl sagt später, dieser Moment hat ihm das Leben gerettet. Nicht, weil dieses Stück Brot genug war, sondern weil die Geste sagt, hey, du bist nicht vergessen, ich sehe dich. Jemand sieht dich. Das ist Hananias, das ist so ein Stück, das ist Stück Brot in der Dunkelheit, das ist dieser Lichtschein in die Dunkelheit, das ist die Hand auf der Schulter, das ist das Wort Bruder, wenn alle anderen Feind rufen. Und vielleicht überlegen wir mal, für wen können wir eigentlich heute oder in der nächsten Woche Hananias sein? Vielleicht gibt es jemanden, einen Menschen in deinem Leben, der gerade in der Dunkelheit festsitzt, wenn es wirklich finster geworden ist und du denkst, was soll ich schon sagen? Ich bin kein Seelsorger, ich habe keine Seelsorgeausbildung gemacht. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, darauf kommt es gar nicht zuerst an. Denkt an Hananias, der hatte auch Angst, der wusste auch nicht, was er sagen sollte, aber er ist hingegangen. Und manchmal reicht es einfach hinzugehen. Manchmal ist es auch das Heiligste, was wir tun können, jemandem zu schreiben. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, ich bete für dich, auch wenn das gut ist, aber vielleicht auch mal zu schreiben, hey, ich komme gerne vorbei, wann passt es dir? Manchmal bedeutet es auch, jemanden zum Kaffee einzuladen und wirklich hinzuhören. Nicht nur die eigenen Storys dem anderen um die Ohren zu schlagen, sondern zu hören, wie geht's dir gerade? Manchmal ist es auch einfach, zu jemand anderem Bruder oder Schwester zu sagen. Oder einfach den Namen des anderen auszusprechen, dass jemand weiß, ah, ich weiß, das ist Christina, okay, das ist Bianca. Das von anderen gekannt zu werden, zu merken, ich gehöre dazu. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Am Ende der Geschichte steht Saulus auf, er wird getauft und Lukas schreibt das so schön, es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Er kann wieder sehen, aber er sieht jetzt anders. Er sieht komplett anders, die Metamorphose ist abgeschlossen. Er sieht die Welt nicht mehr durch die Linse seiner eigenen Gerechtigkeit, sondern er sieht die Welt durch die Linse der Gnade. Auf der Straße nach Damaskus, da hat Saulus noch ganz ungläubig gefragt, Herr, wer bist du? Und Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und später, und das finde ich wunderschön, später schreibt Paulus selber in Kolosser 1, Vers 15, schreibt Paulus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Paulus sagt, hey, wenn du wissen willst, wie Gottes Heiligkeit aussieht, dann schau Jesus an. Gottes Heiligkeit hat ein Gesicht und dieses Gesicht ist Christus. Und das Erstaunliche bei Gott, das Erstaunliche bei Christus ist, dass dieser heilige Gott, der mit einem Lichtblitz den Verfolger, den schrecklichen Verfolger vom Pferd haut, dass dieser Gott nicht die Macht wählt, um die Welt zu verändern, sondern dieser Gott wählt das Kreuz. Er wählt nicht die Macht, die Stärke, sondern er wählt die völlige Hingabe. Er wählt die Schwachheit. Er wählt die Dunkelheit, er wählt das Grab, damit wir aus unserer Dunkelheit herausfinden können. Jesus selbst war 3 Tage blind, 3 Tage, damit wir das Licht sehen können. Paulus hat das verstanden. Deshalb schreibt er auch selber, dieser Mann, um den es in dieser Geschichte ging, schreibt selber in 2. Korinther 4, Vers 6, denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, damit die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Ich weiß, diese Übersetzung ist ein bisschen schwierig, aber ich fand sie am allerschönsten von allen, weil sie genau das zum Punkt bringt. Das Licht, das in der die ganze Schöpfung aus dem Nichts hervorgerufen hat, dasselbe Licht leuchtet in Jesus Christus und dasselbe Licht möchte Gott auch in unseren Herzen leuchten lassen, um uns sehend zu machen. Vielleicht merkst du, dass es etwas in deinem Leben gibt, was Gott verändern möchte. Vielleicht hältst du auch an Sicherheiten fest, die dir eigentlich den Blick auf Gott versperren. Vielleicht steckst du auch gerade in einer total dunklen Phase in deinem Leben. Du fragst dich, Gott, wo bist du gerade? Und vielleicht sitzt auch jemand neben dir, für den du gerade Hananias sein kannst. Ich glaube auf jeden Fall, dieser heilige Gott, den Saulus auf dem Weg nach Damaskus getroffen hat, ich glaube, derselbe Gott möchte auch uns heute begegnen. Es gibt gleich nach dem nächsten Lied die Möglichkeit, im Abendmahl das anzunehmen und Gott nochmal persönlich zu begegnen, ihn zu bitten, dir ein paar Fragen zu stellen und auf das einzugehen, was wir eben gehört haben. Ich bete, ihr dürft mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du auf uns zukommst, dass du auch gar nicht lange nachfragst, sondern dass du kommst in unser Leben hinein. Ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest. Und manchmal befinden wir uns in dieser Dunkelheit, wo wir uns fragen, ja, wo ist denn Gott jetzt? Aber Gott, du bist auch in der Dunkelheit da. Du lässt uns nicht allein, du lässt uns nie allein in unserem Leben, egal in welcher Situation wir stecken. Ob in Routinen, ob im Chaos, ob in der Sicherheit. Gott, du bist da. Du wirkst in unserem Leben. Auch wenn ich es nicht sehe, wirkst du, Gott. Dafür danke ich dir, dass wir das wissen dürfen, dass wir uns das heute wieder bewusst machen dürfen. Ich bitte dich um deinen Segen, dass du weiterhin an uns arbeitest, in unserem Leben aktiv bist. Amen.